Deutschlandfunk. Der Tag.
Letzter Teil heute unserer Podcast-Sommerserie der vergessenen Nachrichten 2022. Und heute geht es um gleich zwei Nachrichten, die ein Thema gemeinsam haben. Nachhaltigkeit bzw. Kreislaufwirtschaft. Oder wie es die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung schreibt, eine vielfältigere Berichterstattung und mehr Positivbeispiele könnten dazu beitragen, die Klimakrise nicht als abstraktes Schicksal wahrzunehmen. Zum Beispiel über die Innovation aus Spanien, wo eine Autobahn statt aus klimaschädlichem Zement aus Asche gebaut wird. Platz 6 der Liste der vergessenen Nachrichten. Oder über das, was das finnische Startup Block Solutions gemacht hat. Hören wir mal rein in einen kleinen Ausschnitt aus einem Werbevideo von denen.
We're here in Tamansari, in a rural community. They lost their school in the earthquakes and we're building a 5-classroom school here. They are able to take recycled plastic waste and turn them into building blocks so that we can get the kids back into school safely, but also to prove this concept of this new way of building.
Also, sie haben in einem ländlichen Gebiet in Indonesien, das von einem Erdbeben erschüttert worden ist, eine Schule aufgebaut. In wenigen Tagen und zwar aus Lego-artigen Blöcken aus recyceltem Plastik. Eine Innovation, die für Platz 9 gereicht hat in der Liste der vergessenen Nachrichten 2022. Reden wir also drüber über Kreislaufwirtschaft und Wege zu einem ressourcenschonenden Umgang mit unserem Planeten. In der Tag an diesem Freitag, den 29. Juli 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Henning Wils, Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, ist jetzt in der Leitung. Schön, Herr Wils, dass Sie Zeit haben für mich.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Autobahn aus Asche statt Zement, Häuser aus recycelten Plastikblöcken, so Lego-artig, werden die zusammengesteckt. Wie viel Potenzial steckt in solchen Ideen?
Also das sind ja alles ganz konkrete Ideen, wie wir aus einem linearen System, wo wir Dinge produzieren, einmal nutzen und wegschmeißen, hinkommen zu einer Kreislaufwirtschaft, ne? Oder Circular Economy, wie die Europäische Kommission das nennt. So, und das Potenzial ist riesig. Wir haben Analysen, die zeigen, 50% aller unserer CO2-Emissionen kommen von der Art und Weise, wie wir Ressourcen nutzen. Deswegen Energiewende ist wichtig, aber das ist mindestens genauso wichtig. Und der andere Punkt, der uns dann auch in der Forschung umtreibt, es ist halt ein riesiges ökonomisches Potenzial. Also die Kommission, die das sehr pusht, will in der Kreislaufwirtschaft 700.000 neue Jobs schaffen und 80 Milliarden zusätzliches BIP pro Jahr. Also es ist ein riesiges Thema, das wir tatsächlich aber erst viel zu langsam angehen, in die Praxis umzusetzen.
Was Sie jetzt gerade erzählen, finde ich interessant, dass Sie sagen, es ist ein enormes Potenzial auch darin vorhanden, um CO2 einzusparen. Das wird einem ja im ersten Moment gar nicht bewusst. Man denkt, okay, man schont halt Ressourcen, die der Planet bereitstellt, aber es geht nicht direkt um CO2-Reduktion. Warum ist das auch so ein wichtiges Thema, um wirklich Klimagase einzusparen?
Weil wir für die Herstellung von neuen Ressourcen oder neuen Rohstoffen, hier für den Autobahnbau oder für den Hausbau, fangen wir ja jedes Mal an, Dinge neu aus der Erde rauszuholen, das dann sehr energieintensiv in Rohstoffe zu verwandeln und dann in konkreten Produkten einzusetzen. So, und es hängt immer sehr vom Rohstoff ab, aber so ganz über den groben Daumen, 50% weniger braucht es, wenn wir anstatt neuer Rohstoffe dafür recyceltes Material verwenden. Bei Kunststoffen ist es so Faktor 50%, bei Metallen ist es teilweise auch nur ein Zwanzigstel. Also gerade Aluminium zum Beispiel, sehr energieintensiv. Wenn man das recycelt macht, dann braucht man am Ende nur 5% der Energie und verursacht damit auch nur 5% der CO2-Emissionen.
Okay, das Potenzial ist klar und es klingt ja auch erst einmal verblüffend einfach. Und doch muss es ja einen Haken geben. Sonst würden es ja eigentlich schon längst alle machen, oder nicht? Also Asche ist wahrscheinlich schlechter als Beton und recyceltes Plastik als Baumaterial wahrscheinlich auch schlechter als Steine, was Isolierung oder Ähnliches angeht. Kann sich sowas durchsetzen wirklich, so eine Bauweise?
Genau, das ist die eigentlich spannende Frage, ne? Also wenn es doch so viel Sinn macht, sowohl für die Umwelt als auch für die Wirtschaft, warum haben wir das nicht längst etabliert? Ne? Warum sind wir nicht längst Kreislaufwirtschaft? So, und die Beispiele, die Sie da genannt haben, zeigen, wo dann genau die Haken sind. Weil, ne, wenn wir Abfälle nutzen, um daraus dann Rohstoffe für den Straßenbau zu machen, dann wissen wir halt nicht so genau, wie viel von diesem Abfall fällt eigentlich an, wo genau fällt der an, was genau ist da eigentlich drin. Und all diese Unsicherheiten haben wir halt nicht, wenn wir einfach neu produzieren, ne, dann wissen wir ganz genau, aus welchem Prozess kommt, dass wir
Da ist der
Jahrzehnte
Steinbruch
Erfahrung,
XY sozusagen, da kriegen wir das
genau, ne,
den Sand her, ja.
Genau, da wissen wir genau, wie das ist. So, und wenn wir recyceltes Material verwenden, ne, dann müssen wir flexibler sein. Wir müssten auch viel mehr Informationen darüber sammeln, wer hat das eigentlich wie genutzt. So, deswegen ist das schon die deutlich aufwendigere Geschichte, ne, solche Dinge dann wieder im Kreis zu führen und nicht einfach nur zu entsorgen, wie wir das heute machen. So, und diese Komplexität in den Griff zu kriegen und sich zu überlegen, wer muss dafür eigentlich genau was wissen, das ist die Aufgabe, die wir haben, wenn wir Kreislaufwirtschaft werden wollen. Weil die Techniken, die Patente, die Startups, die gibt es längst. Ne? Wir müssen es wirklich nur aus der Theorie in die Praxis kriegen.
Und wie kriegen wir das in die Praxis? Wo muss denn der erste Schritt angesetzt werden? Also wie gesagt, die Innovation, die ist da, aber es muss ja wahrscheinlich einen politischen Willen geben. Oder wo fängt sozusagen an, das wirklich zu institutionalisieren, dass es im Prinzip ganz klar ist, wenn ich jetzt mein Häuschen bauen will, dann bleibt mir im Prinzip irgendwann gar nichts mehr anderes übrig, als auf recycelte Materialien, aus welchen Materialien auch immer, die dann am Ende sind, zu setzen.
Ja, und das ist, glaube ich, das Spannende an der Kreislaufwirtschaft. Das kann halt kein Akteur alleine. Also kein Unternehmen und auch keine Verbraucherin kann sich hinstellen und sagen, so, ich will jetzt Kreislaufwirtschaft machen, sondern es braucht halt immer die Kooperation und die Zusammenarbeit von ganz verschiedenen Akteuren. Diejenigen, die das Produkt designen, die es dann recyceln, die Industrie, die es wieder einsetzt, so, und die Politik, die dafür die Rahmenbedingungen entwickeln muss. Wir versuchen in unserer Forschung vor allen Dingen zu überlegen, wie sehen denn Rahmenbedingungen aus, die dann die Politik setzen könnte, ne, welche Instrumente, ne, worauf würde die Industrie dann tatsächlich auch reagieren. Deswegen, ich glaube, ne, von da muss eigentlich der Impuls kommen.
Also die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden von der Politik, das ist der Schlüssel.
Genau, ne, also die Industrie muss wissen, was ist wirklich, was wird von ihr verlangt. Wir reden hier über Milliarden Investitionen. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass die Industrie dann sagt, dann wollen wir auch wissen, wie denn genau. Wir wollen jetzt nicht Geld in die Hand nehmen und dann nächstes Jahr hören, wir hatten es uns eigentlich anders vorgestellt. Und ich glaube, dass das notwendig ist, wird immer klarer. Und die Europäische Kommission hat genau das gemacht. Die haben einen Circular Economy Action Plan, also wirklich so eine sehr detaillierte Roadmap entwickelt. Was machen wir wann? Weil die Kommission fest davon überzeugt ist, als Industriestandort werden wir nur eine Chance haben, wenn wir diese Kreislaufwirtschaft in die Praxis kriegen. Weil dieses, ne, simple Produzieren und Wegschmeißen, das können andere Weltregionen wahrscheinlich sehr schnell deutlich billiger als wir. Das ist genau der Punkt, warum die das wollen.
Okay, das klingt ja ganz optimistisch von Ihnen, so dass das wirklich auch schon angekommen ist in der Politik und als würden gerade auch da ganz entscheidende Weichen gestellt werden.
Also ja, der Wille ist da, die Umsetzung ist halt noch nicht da. Also es gibt Indikatoren, ne, wie kreislaufwirtschaftsorientiert sind wir denn? Zum Beispiel der Anteil recycelter Materialien in der Industrie, ne? Also zum Beispiel im Hausbau oder im Straßenbau. So, und da liegen wir in Deutschland so bei 13%. Das heißt, 87% unserer Rohstoffe kommen, werden immer wieder neu hergestellt und eingesetzt und weggeschmissen. Das heißt, ne, wir sind noch definitiv lange nicht Kreislaufwirtschaft. Und andere Länder wie die Niederlande zum Beispiel, die da schon 5 Jahre früher angefangen haben, das wirklich ernst zu nehmen, die liegen mittlerweile schon bei über 30%. Also das sind die Länder, wo man dann eigentlich hingucken müsste, wie es funktioniert.
Müssen wir auf 100% kommen?
Nein, wir müssen nicht auf 100% kommen, weil wir wollen ja auch, ne, wir wachsen ja als Wirtschaft, gucken Sie sich den Bausektor an, bis das alles mal wieder zum Recycling da ist, ne, dauert teilweise 30, 50, 100 Jahre. Also 100% kann nicht das Ziel sein, aber was das Ziel sein muss, ist, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Wir haben weltweit 2021 das erste Mal die Grenze von über 100 Milliarden Tonnen natürlichen Ressourcen überschritten. Und da ist völlig klar, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Das kann nur in die Katastrophe führen. Und dafür ist Kreislaufwirtschaft der Hebel. Also das Ziel ist nicht 100%, sondern das Ziel ist, den Ressourcenverbrauch runterzukriegen.
Wann ist nochmal der Erdüberlastungstag? Der wird doch immer gemessen. Wann sozusagen die Erdbevölkerung die Ressourcen verbraucht hat, die eigentlich die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellt, ist irgendwann schon im Mai oder so, glaube ich, oder Juni. Wissen Sie das aus dem Kopf?
Es gibt dort genau, also ne, wenn man sich es weltweit anschaut, ja. Ne, dann sind wir schon im Juli,
oder Juli.
Haben wir das überschritten, was wir global eigentlich langfristig ertragen könnten, ne, was nachhaltig wäre. In Deutschland sind wir halt noch ressourcenintensiver. Bei uns ist es tatsächlich schon im Mai. Okay. Also wenn alle Menschen so leben würden wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir eigentlich drei Erden, um all diese Ressourcen, die wir tagtäglich in all unseren Konsumaktivitäten in Anspruch nehmen, um das wirklich nachhaltig produzieren zu können.
Das Ziel müsste also sein, sozusagen diesen Erdüberlastungstag auf den 31. Dezember, wenn man so will, sozusagen zu schieben.
Exakt, ne? Das wäre das Ziel. Wir müssten runterkommen von unseren zurzeit etwa 32 Tonnen pro Kopf und Jahr, um einen Faktor 4, irgendwas in der Gegend von 8 Tonnen. Mhm. Das ist die Aufgabe, die wir da haben.
Und das ist realistisch? Ohne Verzicht? Sondern einfach nur mit kluger Kreislaufwirtschaft, mit klugem Recycling, mit viel Autobahnen aus Asche und Lego-Bauweise, um das jetzt mal wieder zurück auf unser Beispiel zu bringen?
Ja, das ist die große Debatte. Ich glaube nicht, dass es ohne Verzicht geht, auch wenn ich es nicht Verzicht nennen würde. Ne? Aber die Idee, dass durch Recycling oder irgendwelche Technologien wir einfach genauso weiterleben könnten wie bisher und dann es schaffen würden, den Erdüberlastungstag auf den 31. Dezember kriegen, das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass das unbedingt schlechter sein muss. Ne? Also wir reden ja zum Beispiel dann über neue Geschäftsmodelle. Ne? Zurzeit kaufen wir ganz viele Produkte und schmeißen sie danach weg. Und was natürlich schon mal enorm beitragen würde, wäre, wenn wir Produkte gemeinsam nutzen. Also ein Auto steht 23 Stunden am Tag in Deutschland rum und ist gleichzeitig mit gigantisch viel Ressourcenverbrauch produziert worden. Also wie sieht eine Gesellschaft aus, die die Autos nicht rumstehen lässt, sondern gemeinsam nutzt? Und dafür braucht es Geschäftsmodelle, es braucht Regeln. Wer ist schuld, wenn einer einen Unfall baut? Ne? Wie kriegt man das hin? So, und am Ende muss da keiner das Gefühl haben, er verzichtet auf irgendwas.
Okay, wird ja in der Großstadt schon viel gemacht, ne? Mit Stichwort Schernau, die Autos, die überall rumstehen. Sehe ich ja an mir, wird ja jetzt natürlich auch die Frage gestellt, ist das wirklich nachhaltiger? Ich glaube, seitdem es Schernau gibt, bin ich ungefähr nur noch hin und wieder mal ÖPNV gefahren, im Gegensatz zu früher, weil immer irgendwo ein Auto rumstand. Ist das denn wirklich nachhaltiger?
Genau, das ist bei dem ganz konkreten Beispiel die Frage, ist bei Kreislaufwirtschaft aber insgesamt die Frage. Ja. Also man kann das so gestalten, dass es wirklich dazu beiträgt, dass man kein Auto mehr braucht und seins abschaffen kann. Man kann das aber auch so gestalten, und bei mir ist es genauso, als ich plötzlich eine Carsharing-Station vor der Tür habe, habe ich mein Fahrrad fast nicht mehr gebraucht. Und das gezielt und so intelligent zu designen, dass man trotzdem gerne noch unterschiedlichen ÖPNV-Fahrrad zu Fuß gehen, kombiniert mit, wenn ich es wirklich brauche, nehme ich ein Auto, aber ich kaufe mir halt kein eigenes mehr. Das ist die Gestaltungsaufgabe, die dahinter steckt. Hm. Es ist kein Ziel an sich, Carsharing zu haben, oder kein Ziel an sich, Kreislaufwirtschaft zu sein, sondern es hinzukriegen, dass die Hersteller dann zum Beispiel auch sagen, okay, wenn das viele Leute nutzen, dann haben wir ja was davon, wenn wir nur das Fahrzeug zur Verfügung stellen, wenn das möglichst lange hält, wenn es reparierbar ist. Und bei Elektrogeräten sehen wir, dass das halt genau aktuell nicht der Trend ist. Ne? Die Dinger gehen immer schneller kaputt. Ja. Ist ja auch im Sinne des Herstellers. Ne? Er verdient zurzeit daran, wenn er das neue Produkt verkauft, würde er uns das Produkt nur verleihen, ne? Dann würde er sofort anfangen zu überlegen, wie kann das Ding denn möglichst lange halten.
Okay. Eine Frage habe ich noch. Wir sehen uns in Deutschland ja eigentlich immer gerne als Recycling-Weltmeister. Gelber Sack, grüner Punkt. Kennen wir alle, machen wir ganz fleißig, auch schon allein, um unsere Müllkosten zu reduzieren. Wie gut sind wir wirklich im internationalen Vergleich? Sie haben ja schon Holland ins Spiel gebracht. Anscheinend wirkt sich das nicht auf unsere Wiederverwertungsquote dann am Ende aus, was dann auch wirklich recycelt wird und wieder im Verbrauch läuft. Woran liegt das?
Ja, wir sind in Deutschland tatsächlich sehr, sehr gut darin, Abfälle sicher, zuverlässig und umweltfreundlich zu entsorgen. Wir haben als eines der ersten Länder weltweit schon 2006 verboten, dass Dinge unbehandelt auf Deponien abgelagert werden. Also da sind wir wirklich super und wir haben damit auch die besten Recyclingquoten. Also der Abfall wird bei uns sozusagen, ne, sicher entsorgt. Wo wir deutlich besser werden müssen, ist, den Abfall nicht nur zu entsorgen, sondern so zu entsorgen, dass ihn danach auch jemand wieder verwenden will. Ne? Weil zurzeit sagt die Industrie, das ist nicht die Qualität an Material, ne? Oder wir wissen nicht, ob ihr morgen noch die gleiche Qualität habt. Ne? Und wir bleiben lieber bei den neuen Rohstoffen. Und das ist die Herausforderung. Ne? Wir sind super, wenn es darum geht, die Sachen wegzukriegen. Wir haben eigentlich kein Abfallproblem in Deutschland, aber wir haben ein massives Ressourcenproblem. Ne? Wir müssen die Dinge viel stärker aus der Perspektive der Qualität betrachten. Ne? Also bei Ihrem Beispiel mit der Straße, ne? Man kann natürlich diese Asche einfach entsorgen und irgendwo, sagen wir, auf einer Deponie oder als Lärmschutzwand verwenden. Ne? Aber das so zu recyceln, dass man es dann tatsächlich im Straßenbau einsetzen kann, das ist halt eine ganz andere Aufgabe.
Wenn Sie sich eine politische Maßnahme wünschen könnten, um die Kreislaufwirtschaft in Deutschland zu verbessern, welche wäre das?
Also ich glaube, wir brauchen halt Planungssicherheit, ne? Also die Recycler müssen auch investieren in neue Anlagen, die Unternehmen müssen ihre Prozesse darauf ausrichten. Und deswegen, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir sagen, für bestimmte Produkte, wo wir wissen, technisch geht das, dürfen die nur noch in Verkehr gebracht werden, wenn sie mindestens 25% recyceltes Material enthalten. So, und das für 10 Jahre, weil danach bin ich fest davon überzeugt, rechnet sich das selber. Aber um dem Ganzen einmal so diesen Push zu geben, würde ich mir sowas wie eine Mindestrezyklatquote wünschen.
Also das heißt aber schon, dass Sie davon ausgehen, wir werden auch in relativ kurzer Zeit, um schon allein um unsere Klimaziele zu erreichen, gar nicht anders können, als unsere Recyclingquote zu erhöhen. Also die Politik kann die Rahmenbedingungen setzen, aber der Markt wird es tatsächlich lange, zumindest längerfristig, zur Selbsteinsicht gelangen, sozusagen.
Ja, wir sehen ja, dass alle großen Unternehmen sich Klimaziele setzen, teilweise sehr ambitioniert. So, und unsere Modellierungen zeigen, das werden die alle nur erreichen können, wenn sie in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Ja, es ist völlig unrealistisch, dass wir gesetzlich definierte Klimaziele erreichen in einer Wegwerfgesellschaft. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass die Unternehmen müssen und auch wollen. Sie müssen dann nur halt den richtigen Push in die richtige Richtung bekommen. Und sagen, so, da wollen wir in 10 Jahren stehen. Ne? So soll Kreislaufwirtschaft in Deutschland 2030, 2050 aussehen. Liebe Industrie, was habt ihr denn für Ideen, wie wir das erreichen können?
Und in 10 Jahren ist es durchaus möglich, dass dann alle irgendwann oder viele oder noch anders gesagt, in 10 Jahren ist es durchaus möglich, dass wir dann auch diese beispielsweise Lego-Häuser, die jetzt bisher vor allem in Entwicklungsländern gebaut worden sind, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir dann durchaus hier auch in Deutschland sehen, einfach weil es wirklich eine nachhaltige Alternative ist, die dann dem konventionellen Bau möglicherweise in gar nichts nachsteht, sondern nur Vorteile bietet. Das könnte sein.
Also ich bin da extrem ungeduldig und würde sagen, das müssen wir. So gleichzeitig, ne, gerade im Bausektor, haben wir natürlich wahnsinnig lange Planungsprozesse. Da muss man sehr viel dann anpassen im Recht für öffentliche Ausschreibungen, ne, für technische Grenzwerte in allen möglichen. Man will ja auch absolut sicher sein, dass das Haus wirklich nicht zusammenbricht. Man will auch sicher sein, dass da keine gefährlichen Stoffe reinkommen. Also das ist komplex, das ist viel Arbeit, das geht nicht eben so. Aber wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass wir spätestens in 10 Jahren da sind, wo die Niederlande schon jetzt sind. Also wir müssten es hinkriegen, dass wir durch den Einsatz recycelter Materialien mindestens 50% unseres Ressourcenverbrauchs einsparen.
Henning Wils, danke Ihnen für dieses super interessante Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
So, das war sie. Unsere Deutschlandfunk der Tag Sommerserie über die vergessenen Nachrichten des Jahres 2022. Würde mich interessieren, wie es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns gerne Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Und am Montag dann, den 1.8., geht es ja wieder ganz normal weiter mit einer regulären Folge von der Tag. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.